Für mich geht es da eher darum, dass ich es in der Hand habe und da irgendwie auch was Schönes, so ein Bouclé und so. Das ist ja was Schönes, was
ein Künstler. Ein Bouclé?
Ja, ich kaufe es nur wegen des Bouclés in der CD.
Heißt nicht eher Booklet?
Heißt das so? Ich dachte, das heißt Bouclé.
Hey.
Hey, na?
Na? Wie ist es?
Ja, es ist ganz gut. Ich bin
alles
gesund.
Alles los in der Hose, alles fit im Schritt.
Es sind so viele gerade krank, ne? Es ist.
ja, es geht gerade rum, ne?
Ja, die Leute, die jetzt den Podcast angehört haben, denken jetzt auch schon wieder so, oh ne, jetzt geht's wieder um Krankheit oder so.
Nee, mich hat es erwischt tatsächlich kurz.
Was kurz? Oh nein, was ist denn los?
Naja, was heißt Geltet? Kurz? Nee, Magen-Darm geht auch rum.
Magen-Darm, okay.
Hatte Magen-Darm letzte Woche von Mittwoch bis Freitag.
Heißt das eigentlich Magen-Darm, weil dann irgendwie es von allen Löchern rauskommt oder so? Oder wie, warum?
Es wird als Magen-Darm-Grippe bezeichnet, ja.
Oder ist es einfach nur, weil einem schlecht ist? Nee, wann hat man denn? Wann sagt man denn, man hat es?
Ja, wenn das Essen nicht länger als 5 Minuten in dir drin bleiben kann.
Okay. Und dann du Durchfall bekommst oder kotzen musst oder beides?
Ja.
Okay.
So ja. Viel dazu. Aber du bist gesund.
Eruption. Ja, ich bin gesund. Also ich hab's bisher gut durchgeschafft. Toi. Wir hatten letztens auf der Arbeit auch irgendwie so ein Treffen und dann so Stehtische und von der einen Seite gehustet, von der anderen Seite genießt und so. Und ich, ja, also es war schlimmer als vom Arzt in dem Augenblick. Ich habe auch gedacht, scheiße, wo bist du denn jetzt hier gelandet? Kommst du raus, bist bestimmt nächste Woche krank oder so. Nee, aber ich Immunsystem läuft noch gut anscheinend.
Wir haben auch einen großen Krankheitsstand gerade auf Arbeit.
Ja, das glaube ich. Nee, aber ja, von dem einen Schrecklichen zum anderen Schrecklichen, beziehungsweise eine kleine Errungenschaft meinerseits.
Ich erzähl.
Hab jetzt meinen allerersten Feuerwehreinsatz gehabt.
Ach.
Ja.
Hör auf.
Ich komme jetzt in den sexy Feuerwehrmann-Kalender 2026. Hab ich mir jetzt verdient. Nein.
Für welchen Monat?
Juli, da habe ich Geburtstag.
Ah. Hast du schon eine Pose überlegt?
Nee.
So die Hände hinterm Kopf oder so?
Irgendwie so einen so richtig dicken Schraubenschlüssel halten dabei, weißt du? So.
Ach Mann.
Ja, nee, aber ich hatte wirklich, also es war jetzt, wann war denn das? Am Dienstag, genau. Am Dienstagmorgen. Katzen schnuffelten schon an meiner Nase rum, weil langsam die Sonne aufstand. Und die dann was zu fressen haben wollen. Und dann ging plötzlich, wie das in Hessen noch so üblich ist und in manchen anderen Bundesländern schon abgeschafft wurde, die Sirene, die ja dann sagt, hier Feuerwehreinsatz, die freiwillige Feuerwehr wird gerufen. Dann ging kurz danach der Pieper auch los. Ja, dann war halt irgendwie ein Einsatz. Und ich habe jetzt seit Oktober bin ich dabei. Helft da ein bisschen mit. Ich glaube, auf dem Dorf sind sie auch immer froh, gerade bei solchen so ehrenamtlichen Sachen und gerade bei sowas wie Feuerwehr, wo es ja halt wirklich auch um Sicherheit und so geht, sind die noch mal mehr froh. Also falls ihr auch irgendwo auf dem Ländlichen hingezogen seid oder sowas, schaut euch doch mal um. Vielleicht könnt ihr euch da auch in Roten Kreuz, Feuerwehr, DLRG irgendwie was engagieren. Die suchen eigentlich immer Leute. Ja, das habe ich auch gemacht.
Aber dann bist du ja inzwischen gut im Training, oder nicht?
Ja, ich kann eigentlich noch nix. Ich bin schon mal dabei. Ja.
Was machst du denn dann bei so einem Einsatz?
Ja, ich habe jetzt also erstmal so schnell, möglichst schnell, ne, geht man ja dann fährt man zum Gerätehaus am besten. Ich glaube, zu Fuß braucht man da nicht hingehen. Soll dann schon irgendwie fahren. Und erstmal Probleme gehabt, überhaupt hier meinen Hang runterzukommen, wo ich wohne. Weil ich bin die Tür rausgegangen, es war irgendwie ganz merkwürdig am Dienstag, da war so ein Schlabberschnee, also so ein Matscheschnee, so ein nicht ganz feuchten, also so richtig, so wie gefrorener Matsch irgendwie oder angefrorener Matsch, ich weiß gar nicht in welche Richtung, wahrscheinlich eher in Richtung Town, dass es wärmer wurde, aber da wo dieser Schneematsch halt irgendwie hart geworden ist, da war halt richtig glatt und wenn man dann auf dieser matschigen Fläche mit dem Auto fährt und am Hang bremsen will, dann wird das ja irgendwie beim Bremsen so ein bisschen hart und rutscht dann auch. Und dann habe ich auch schon gedacht, oh je, ne, also ich glaube, es geht nicht um Brand oder irgendwie sowas, sondern wahrscheinlich halt Verkehrsunfall, ne, wegen Wetter. Hm.
Naja.
Ja, dann sind wir da hingefahren und es ist auch cool, Technologie, ne, man hat so eine App, wo du dann auch den Einsatz drauf bekommst. Also du hast diese Sirene, du hast den Pieper und eine App. Also irgendwie musst du es mitbekommen, ganz ehrlich, wenn du da mitmachst. Und in dieser App steht auch, wo das ist. Und da kannst du halt direkt draufklicken und dann öffnet sich Google Maps und dann ist da so eine Nadel halt, ne, diese Pinnnadel, die man von Google Maps kennt. Und dann kann man da direkt die Routenführung starten. Und derjenige, der fährt oder so, oder ne, man kann halt sagen, dann jetzt hier links, oder Google macht das ja automatisch vom Handy aus direkt. Das ist auch schon nicht schlecht, dass man dann halt auch ohne irgendwie große Ortskenntnisse dann weiß, wo man hin muss, wo halt der Einsatz ist. Ja, und da war es dann halt auch so vor Ort, dass da zwei Fahrzeuge ineinander gekracht sind. Ein Kleinbus mit drei Leuten drin. Und der war wohl, wie es jetzt dann da stand, auf die Gegenspur gekommen bei der Glätte und ist dann in einen kleinen Polo, in einen alten Polo reingeknallt. Und der, habe ich jetzt gelernt. Du hast doch mal Physik studiert, ne?
Ja.
Du müsstest das ja wissen. Ich habe jetzt auch letztens darüber nachgelesen, dann kurz danach, und irgendwas von elastischen und nicht elastischen Zusammenstößen, Kollisionen gelesen. Wusste ich gar nicht, was das ist. Kennst du das?
Ja, sag mir ein bisschen was.
Okay, ja, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich dann gelesen gehabt, dass wenn zwei Autos mit der gleichen Geschwindigkeit und dem gleichen Gewicht quasi ineinander prallen, dann ist das so, als würdest du einfach auf eine Wand fahren. Und das ist quasi noch die, ja, irgendwo die harmlosere Variante. Nur diesmal war es ja ein Kleinbus, größer und wahrscheinlich schwerer, weil waren auch drei Leute drin und so ein kleiner Polo. Da war es dann halt ja nicht so. Und dann wird diese Energie, die ja bei der Kollision dann auch, ja, entsteht, ist ja falsch gesagt, aber vorhanden ist, wird ja dann umgekehrt für das kleine Auto, weil ja mehr Energie in dem großen Wagen drin ist. Und deswegen wird dann anscheinend das kleine Auto weggekickt quasi. Also es dreht sich einfach in die andere Richtung bei der Kollision.
Bei der Negativbeschleunigung.
Ja, so ungefähr, also, oder halt die Kollision, ne, so, das ist, ja, ist, also, ja. Hat physikalisch dann, wo ich nachgelesen habe, Sinn gemacht, dass das Auto dann etwas weiter weg in der Böschung stand. Und ja, das war dann Schwerverletzter, der dann da rausgeholt wurde und Rettungsdienst übergeben wurde und so. Und bei dem fehlten auch wirklich vorne links schon der Autoreifen und beide Türen waren abgefahren. Also die waren einfach weg. weggekracht. Ja.
Ah ja.
Okay. Und viele, viele Splitter, also 10 Meter weit, ne, irgendwelche Autoteile und Plastiksplitter und sowas. Also hat schon ziemlich
geknallt. Kennt man ja, ne?
Ja. Aber also war jetzt nicht mit Tod und Verderben oder sowas. Ich weiß auch nicht. Das ist ja dann auch mal so bei so Einsätzen, ne? Du lässt sie dann weg, die Leute, die kommen irgendwie ins Krankenhaus, ob jetzt mit gebrochenem Bein und Lächeln auf dem Kopf, ne, oder ob die jetzt irgendwie gar nicht mehr reagieren und weiß dann halt nichts mehr, ne. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass man dann nichts mehr weiß, gerade wenn die irgendwie bewusstlos sind, ob die dann gestorben sind oder ob sie sich nochmal wieder fangen. Das kann ja Monate dauern, das weiß man halt dann nie, ne.
Das ist richtig.
Ja, weiß ich nicht, das wird bestimmt auch ein bisschen belastend für manche.
Ja. Ja. Aber der Energieerhaltungssatz funktioniert immer.
Der Energieerhaltungssatz. Ist das hier EM2-Zeug da? Einstein? Nee.
Nee, das ist die Relativitätstheorie.
Ach so.
E ist gleich MC im Quadrat.
Okay. Hat damit gar nichts zu tun, ne? Das ist ja hier, ja, mit Zeitbiegen und so Zeug, ne?
Richtig.
Okay.
Das hat nichts mit Autos zu tun.
Das hat nichts mit Autos. Aber wie macht man, dass es dann Energie ist, dann gleich Geschwindigkeit und Masse oder irgendwie sowas? Nee.
Oh, weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt dann doch wieder zu lange her. Ich habe es ja, wie schon des Öfteren erwähnt, nicht fertig studiert.
Ja, ich habe ja auch nur in der Schule ein bisschen Physik gehabt und es dann abgewählt, weil wir einen ganz grausamen Lehrer hatten, der einfach nichts konnte.
Ja, ich wurde gekickt, weil ich keine Computer bedienen kann.
Wie, kannst du Computer bedienen?
Naja, eines der Teilfächer war irgendwie Informatik und Programmierung. Und das kann ich halt nicht. Und daher hatte ich zu wenig Credits und dann haben sie mich gekickt. Physik war nicht das Problem, sollte man.
Keine Interesse daran, das zu lernen?
Informatik?
Ja, oder so Programmierung oder irgendwie so ein bisschen. Nee. Ich schreibe mir jetzt mein eigenes Programm aus, dies, das und dann läuft das und oh wow, das habe ich selbst geschrieben, jetzt kann das irgendwas.
Nee, das reizt mich gar nicht. Reizt dich sowas?
Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen nein, aber ich würde auf keinen Fall sagen ja, also eher nein.
Die haben auch in der Zeit, in der ich da studiert habe, das müsste 2014, 15 gewesen sein.
Ja.
Haben sie uns noch gesagt, ey, wenn ihr das beherrscht, das ist super. Es wird wirklich händeringend nach Programmieren und Informatikern gesucht. Okay. Ich glaube, inzwischen ist es umgekehrt. Ich glaube, inzwischen gibt es einfach viel zu viele.
Nee, ich glaube nicht.
Aber meinst du?
Nee, ich glaube nicht. Aber vielleicht gibt es ein paar, die meinen es zu können oder die es halt irgendwie auch können, aber es dann nicht auf dem Papier haben. Und dann hast du ja schon Schwierigkeiten, die halt irgendwie als Hobby sagen, ich programmiere gerne Websites oder belese mich irgendwie und mache dann mein eigenes Programm und was weiß ich, das kann dann irgendwie welche Abläufe oder so. Das wird wahrscheinlich für manche Jobs IT-mäßig schon ausreichen, aber die haben es halt dann nicht in ihrem Lebenslauf irgendwie als, ich habe dies und das studiert und bin Fachinformatiker oder so als Ausbildung. Das gibt's halt dann nicht, ne?
Ich habe sowieso das Gefühl, das verliert immer mehr an Bedeutung in diesem Land, was für einen akademischen Hintergrund du hast. Dieses Quereinsteiger-Modell wird dann doch sehr oft in Anspruch genommen, in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung.
Es kann sein. Ich finde es ja auch irgendwo gut, wenn die Leute sagen, oder wenn die Leute in irgendwie Bewerbungsprozess und man hat so ein kleines Assessment oder sowas, also so eine Aufgabe, die man dann lösen muss, da kann man sich ja dann auch beweisen, warum denn nicht als Quereinsteiger auch irgendwie was anderes können oder so, ist ja in Ordnung.
Also anders kann ich es mir nicht mehr erklären. Ich habe zum Beispiel erst heute, ne, habe ich das wieder draußen gesehen, so richtig so eine Reklame, ne, so ein Plakat, groß, für so eine riesige Produktion aufwendig, steckt viel Geld hinter, dann sieht das richtig scheiße aus, dann ist das richtig schlecht zusammengesetzt im Photoshop. Dann frage ich mich, das kann doch, da hat doch ein Praktikant gemacht.
Okay.
Also welche, was hat diese Person denn beim Bewerbungsgespräch angegeben, dass sie diesen Job gekriegt hat? Das kann ich ja 8-mal besser.
Ja, es kann ja sein, dass die in der Firma da niemanden für haben und dann der Sohn vom Chef oder so da mal was, der kann ja irgendwie malen oder so und dann soll der am Computer was zusammenstellen. Das kennt man ja auch irgendwo,
das
oder?
Das passiert halt ganz häufig, auch für, also richtig für so auch für teure Marken, denke ich mir, wie viel Geld stecken die denn dann in sowas rein? Das sieht doch aus wie Arsch.
Oder die stecken mehr Geld in die Verbreitung. Masse statt Klasse. Aber ich hatte mal so eine kleine Phase, wo mich das ein bisschen interessiert hat mit dem Programmieren. Das weiß ich noch, war in der Schule, im Unterricht. Da ging es irgendwie darum, dass eine Lehrerin die Idee hatte, wir machen eine Website und dann so Tourismus und so, locken damit irgendwie Touristen und informieren über unsere Region und schreiben da was und sowas. Die Idee war ja eigentlich gar nicht mal so schlecht und ich weiß nicht, was mich da gepackt hat, aber irgendwie habe ich mich dann da voll reingelesen in so ein dickes HTML5 Buch und habe dann diese Webseite ja von Grund auf geschrieben mit Hintergrund und Überschriften und was nicht alle, ne, also ganze Formatierungen da reingeschrieben, wie es dann aussehen soll. Und das hat ja, weiß ich nicht, bestimmt 2 Wochen gedauert, also echt ewig, ne, bis man dann diese ganzen Pfeilchens und Trennstriche und Slashes und sowas da richtig eingefügt hat. Und dass es auch annähernd nach was aussah. Aber es sah halt am Ende wirklich auch nur aus wie so eine 90s-Website. So richtig, ja. so schön bunt und hier ist mal was fett und mal fett in blau und grün und rot und so. Also so wo man heute sagt, so, naja, die Kontraste sind jetzt vielleicht nicht so optimal für Farbenblinde und sowas. Es war ein bisschen zu bunt. Und also für die Arbeit hat sich's eigentlich gar nicht so richtig gelohnt, weil sie sah eigentlich nicht modern touristisch aus, dass du denkst so, yo, ich will da mal hin in die Region, dann klicke ich auf diese Website mit so, oh no, das ist ein Schulprojekt, ich sehe es schon am Design.
Ja, aber dann geht's noch ein paar Schritte weiter und dann musst du plötzlich JavaScript und sowas programmieren, damit die Seite auch brauchbar aussieht. Und das ist nochmal eine ganz andere Programmiersprache.
Ich weiß auch noch, wo ich da irgendwie mit dem Kontaktformular dann irgendwie, die können uns ja mal eine E-Mail schreiben und eine Frage oder sowas, und da schon fast dran verzweifelt bin. Ich meine, manche Programmierer sind jetzt so, ja mein Gott, was stellt sich so an, ist doch voll easy, kopierst du irgendein Zeugs zusammen und dann ist gut. Oder heute gibt's ja auch noch ChatGPT, das ja auch tatsächlich recht gut programmieren kann eigentlich. Und da auch eine gute Hilfe ist. Ja, es ist echt so. Das kann eigentlich echt gut programmieren und auch so Codes checken und sowas. Das kann es echt gut. Kann man auch mal benutzen und damit irgendwas machen heutzutage. Das war damals halt noch nicht so, wo ich in der Schule war. Da gab es sowas noch gar nicht, ist klar. Aber mich hat's halt dann einfach nicht gepackt. Also ich wusste, dass man damit viel Geld verdienen kann, dass man damit echt viel machen kann, so mit Computern und so viel kreieren kann durch irgendwelche Codes, die dann laufen und ja, coole Webseiten erstellen oder sowas. Aber ich habe mich dann an dieses HTML5-Zeugs da erinnert und nur gedacht, nee, irgendwie, das kannst du einfach nicht so gut.
Dafür hast du andere Qualitäten.
Ja, wahrscheinlich, aber ich meine, ich hatte ja schon mehr Kompetenzen als irgendwelche Studenten, die sagen, ich möchte jetzt in die IT und fangen dann da IT-Studium an oder so und einfach gar nichts können. Ist ja auch okay, die lernen das dann da halt. Aber für mich so, ich hatte einfach da kein Interesse mehr für. Muss ich zugeben. Hätte ich wahrscheinlich viel mehr Geld mit verdienen können, wenn ich das gemacht hätte. Aber so eine Sache, die mich dann noch mal so ein bisschen gepackt hat, wo ich geguckt hatte, ob es da nicht irgendwie was gibt oder so, das war so the UX-Design. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so ein Ding ist. Vor so 10 Jahren waren alle so heiß darauf.
Auf was?
Dieses UX-Design, also User's Experience, dafür steht dieses UX.
Das habe ich noch nie gehört.
Also UX geschrieben. Das ist halt, dass du so Schema machst, aber am besten es auch selber direkt programmieren kannst, wie Leute am besten deine Webseite nutzen können oder halt irgendein Tool, ne, irgendeine App oder sowas, dass das benutzerfreundlich ist. Also wie man immer mehr die Benutzerfreundlichkeit von irgendeinem Zeug, irgendeinem Gerät da besser machen kann. Das war quasi dieses Studium, aber halt, dass du es auch am besten noch selber programmieren kannst. Und da können oder haben damals zumindest auch echt viele Leute viel Geld mit verdient. Aber ja, wie gesagt, dieses Programmieren hat mich dann doch nicht so gereizt. Und ich war dann plötzlich irgendwie mehr auf so einem Social-Media-Trip und irgendwelche Layout-Sachen und so. Und das mache ich heutzutage immer noch. Von daher bin ich da hängen geblieben.
Na, die einzige Programmierprüfung, die ich bestanden habe im Studium, war bei der uns der Dozent die USB-Sticks bei der Prüfung zugelassen hat, und da waren unsere Übungsaufgaben aus dem Semester drin und seine Klausur bestand eben aus exakt diesen Aufgaben. Ich musste sie einfach nur kopieren.
Das ist ja fake.
Er hat ein paar Werte ausgetauscht.
Ach so.
Aber das habe ich bestanden.
Es war nur so ein bisschen ein Intelligenztest.
Ja, es war ein Intelligenztest, um zu sehen, Sind die Studenten, die StudentInnen, die Studierenden, wie auch immer heute gesagt wird, schlau genug, um auf die Idee zu kommen, einfach den Stick zu nehmen, den ich erlaube, um die Aufgaben zu kopieren?
Ja, kann ich auch.
Vielleicht war das eine Fangfrage.
Ich weiß auch noch immer von Leuten, die ein DIN A4 Blatt an Notizen mitnehmen durften und dann ja wirklich so klein geschrieben haben, das Gefühl, der ganze Stoff auf einer Seite gepasst hat. Das fand ich auch mal ganz witzig. Aber sowas gab es bei uns nicht. Wir durften gar nichts mitnehmen.
Wir hatten sogar im Physikstudium, also in dem ersten Studium, was ich hatte, war das sogar so, dass wir auf dem Blatt Papier mit Stift programmieren mussten. Wir mussten einen Code aufschreiben, aber auf dem Zettel.
Das gibt's auch nur in Deutschland, oder?
Wir durften keinen Computer benutzen, weil der hätte uns doch sonst gezeigt, dass das, was wir gerade schreiben, nicht funktioniert, wenn da ein Error drin ist.
In der fortgeschrittenen Übung konnte dann wählen, ob er es mit Feder schreibt oder in Stein meißelt.
Ja. Und wir mussten auch Kopf rechnen. Wir durften keinen Taschenrechner benutzen.
Kopf rechnen, okay.
Ja. Ja, wegen diesen ganzen Hexadezimal und was weiß ich Zahlen da, diese, was man da braucht für diese Hexcodes.
Es ist irgendwie so merkwürdig, dass es in Deutschland so etabliert ist, irgendwie, dass man Sachen, dass man so Kleinigkeiten, die eigentlich nur so eine Lerndisziplin sind, gut können muss. Das ist wie in den Rechtswissenschaften, das habe ich ja dann auch mal studiert, so ein bisschen, wo du halt diese ganzen blöden Schema da am besten im Kopf behältst und halt so manche Definitionen noch einfach auswendig können muss, wo man dann denkt, das musst du halt irgendwie nur, wenn du halt auch wirklich damit später arbeitest. Na, also wenn du Strafrecht machen musst, dann musst du wissen, wie du Körperverletzung definierst. Aber wenn du halt irgendwie so ein Patentrechtler bist oder so, was hat der damit zu tun? Das ist dann total scheißegal, ob der dann weiß, was die scheiß Körperverletzung ist. Ist ja gar nicht sein Fachgebiet. Ne? Da denke ich dann so, ja, also die Sachen, mit denen du ständig konfrontiert wirst und die du immer können musst, die lernst du ja offensichtlich im Beruf. Ne? Ich brauche auch nicht mehr gucken, wie HD-Größe ist oder sowas. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf raus, dass das 1920 mal 1080 ist, weil ich das ständig für irgendwelche Grafiken brauche und das dann einfach schnell in die Photoshop-Maße eintippe. Das weiß ich halt einfach. Aber es musste ich nie auswendig lernen, aber weil ich es ständig benutze, weiß ich es halt einfach. Und dann irgendwie kann sich sowas doch auch ergeben und im Studium kannst du da halt dann mal drauf spicken, weil das nur so eine Kleinigkeit ist.
Ja, also ja, ein paar Sachen, wirklich? Aber so vier, die Maße zum Beispiel von 4K, die habe ich nicht im Kopf. Die kann ich nicht einfach so droppen.
Das ist ja das Doppelte dann, ne? 2060 mal 4, nee, 3, 9, irgendwas, ne? Ne? Na, egal.
Ich habe auf jeden Fall ein ganz, ganz schlechtes Zahlengedächtnis. Ich kann mir das nur merken bei Full HD wegen 1920 und 1080, keine Ahnung. Geht gut von der Lippe.
Ja, man hat's halt so oft gesehen und so, dann kann man's irgendwann, ne?
Ja, das stimmt.
Worüber, was war jetzt nochmal das Thema? Worüber wollen wir nochmal sprechen?
Als zweites Thema heute.
Ja, hast du vorhin gesagt, dass ich dachte, jetzt könnten wir vielleicht eine coole Überleitung hinkriegen und war dann so,
Ja, aber, ja, das ist, ändert sich halt einiges, ne? Das ist halt auch wieder der alte Stand, den man hatte. Da war der Standard 1920 mal 1080.
Ja.
Oma hat die sich auf USB-Sticks zum Teil geschickt, die Bilder, und heute machst du alles über AirDrop. Brauchst auch keine Sticks mehr in Speicherkarten.
Ja, oder hast irgendwelche Download-Links oder sowas, ne?
Ja, so, die, ja, so Transportmedien haben sich ja auch ein bisschen geändert auch.
Ja.
Ich habe versucht, so die Überleitung zu kriegen, über was ich eigentlich reden wollte, und zwar über Medien, also im Sinne von Medium.
Es ist, ja, was also sich im Sinne von einem Speichermedium, wo etwas drauf gespeichert ist, ne?
Richtig.
Und das wird immer weniger.
Hat dein Computer, Laptop, Tablet, wie auch immer du lebst inzwischen, hat das ein Laufwerk überhaupt noch, wo man Disks einlegen kann?
Also mein Gerät hier hat 4 Eingänge, 2-mal USB 3, einen für Kopfhörer und einen für so ein Mikro. AUX-Ding, weißt du? Also AUX-Kopfhörer und ja. AUX-Mikro. Ja, das war's. Also kein CD-Laufwerk, kein Diskette. Ich meine, gut, Diskette gibt's auch schon seit 20 Jahren nicht mehr. Aber nichts DVD-mäßiges. Das ist alles jetzt heutzutage ja auch extern. Da musst du irgendwie so ein Ding kaufen und dann wird das halt mit USB da dran gestöpselt. Genauso wie jetzt mit USB mein Mikrofon dran gestöpselt ist, mit dem ich gerade mit dir spreche.
Das stimmt. Ich habe auch keine Laufwerke mehr. Ich habe tatsächlich irgendwann mir gesagt, okay, ich möchte ein Blu-ray-Laufwerk haben.
Ja.
Und jetzt habe ich eins.
Aber benutze es nicht.
Habe ich gemerkt, ach Mensch, cool, ich kann Blu-rays abspielen und brennen. Nee, ich kann Blu-rays brennen, aber okay, wenn ich einen Blu-ray-Film einlege,
ach, dann geht
kann ich
gar
nicht. Kann ich ihn nicht abspielen.
Ach so, toll. Na gut, dann muss ich jetzt immer selber Filme drehen.
Weil Blu-rays haben, ist auch schon wieder veraltet. Wer kauft sich heute noch physische Discs?
Ja, dumm ist es ja nicht, dann hast du wenigstens den Film, ne?
Die haben irgendwie eine bestimmte, so einen Kopierschutz.
Ja.
Und deshalb müssen ja die Blu-ray-Player eine Verbindung zum Internet aufbauen können, weil die müssen immer wieder die neuesten Schlüssel runterladen, um die besagten Blu-rays zu entschlüsseln, die man reingeschoben hat.
Echt? Quatsch. Echt?
Und auf dem Rechner musst du halt auch im Zweifel dann einfach einen Videoplayer kaufen, weil der zum Beispiel der kostenlose VLC-Player oder der Media-Player, die dürfen urheberrechtlich Blu-rays gar nicht abspielen.
Okay, na dann.
Das heißt, du kannst noch so viele Blu-ray-Laufwerke haben. Ohne Software kannst du dann nichts damit machen.
Also ich bin ja jetzt da sehr modern, weil ich habe noch nie in meinem Leben eine Blu-ray abgespielt. Obwohl das irgendwie mal Standard wurde, 2008 oder so. Aber da war es schon halb auch out. Es wurde ja nur Standard wegen der PlayStation und weil man damit ja HD-Inhalte spielen konnte. Weil DVD, HD richtig, gab es auch schon, aber man hat die Blu-ray vorgezogen wegen der PlayStation, weil die das abspielen konnte. Das habe ich noch im Kopf. Hast du das nicht mehr erzählt?
Bestimmt. Doch, doch, die HD-DVD war ja das Konkurrenzprodukt. Das war wie damals, es hat sich ja alles immer, das weißt du, wie die Geschichte wiederholt sich.
Ja.
Angefangen mit, als es Videokassetten gab, gab es ja auch die VHS, die dann jeder kannte, aber es gab auch noch die Beta. Es gab Video 2000 und es gab tatsächlich sogar, wir reden hier von den 70er, 80ern, Laserdisc. Videodisc, das war ein Film auf einer Disc so groß wie eine Schallplatte.
Okay.
Sah aber aus wie eine überdimensionale CD. Nicht, okay. Die war also nicht schwarz wie eine Schallplatte, sondern also wie so eine Vinyl, sondern wie eine zu groß gewachsene CD, bevor es CDs überhaupt gab. Das heißt, es waren Discs und da war der Film drauf gespielt, in derselben, wobei vermeintlich bessere Bildqualität als VHS am Ende, aber auf jeden Fall nicht HD. Da gab's einfach nicht.
Ne? Cool eigentlich, wenn du das dann so in wie eine Art Plattenspieler reinlegst und dieser Plattenspieler ist aber dann halt so, oder wie so ein Grammophon mit so einem dicken Ding oben drauf, aber das ist dann Beamer, der ist einfach dann von dieser Disc aus auf irgendeine Wand beamt.
Ja, so gesehen gab's das.
Ja,
so
wahrscheinlich.
So eine Art Plattenspieler so. Für Video. Ne? Und die gab's, diese Video 2000, die auch ein bisschen größer waren als Videokassetten, wie wir sie kennen. Und da hat sich ja auch die VHS am Ende durchgesetzt, die dann auch in Serie gegangen ist für alle. Ne?
Ja.
Bis Anfang 2000er sogar noch relativ lange.
Mhm. Ja, hatte ich auch als Kind noch einige Videokassetten.
Und dann hat ja die DVD irgendwann die Videokassette abgelöst. Und dann gab es dieses Battle zwischen Übertragungsmedium HD-DVD oder Blu-ray-Disc.
Ja.
Ne? Und die Blu-ray-Disc war einfach beliebter meines Wissens. Auch vielleicht durch die PlayStation 3 kann sein, weil für die Xbox musste man ein externes Laufwerk kaufen, um HD-DVD gucken zu können. Was seltsam war, weil ich glaube sogar die Spiele von der Xbox 360 waren sogar HD-DVDs, aber war nicht ausgelegt für Filme.
Die waren halt anders kodiert nochmal.
Und bei der PlayStation war alles integriert. Du konntest halt alles mit der PlayStation machen. Du konntest DVDs gucken, du konntest CDs hören, du konntest Blu-rays gucken und spielen. Das ist natürlich super. Und auf der PlayStation 3, auf der ersten, konnte man sogar noch, auf dem allerersten Modell, konntest du sogar noch PlayStation 2 Spiele spielen und PlayStation 1 Spiele.
Und gewonnen hat am Ende Streaming.
Und am Ende hat gewonnen Streaming.
Es richtig. Ist wahrscheinlich die einfach unkomplizierteste Art, weil wir haben nämlich vorhin darüber gesprochen, noch kurz, auch vor allem wegen Musik, also gar nicht unbedingt wegen Film, aber ob man sich jetzt ein Album vorbestellt und ist dann so, ja, also normal kauft man ja jetzt eher noch die Schallplatte, weil das ja das größere Cover ist, aber so, also man kann es eigentlich immer eingeschweißt lassen, weil man hat wahrscheinlich, also wer spielt das noch per CD ab? Wer spielt es noch auf Platte ab? Also Platte ja vielleicht noch eher, weil es wieder ein bisschen was Schönes ist so, aber CD ist halt so, naja, so eine kleine olle CD da und ich habe ehrlicherweise, ich habe gar keinen CD-Player mehr. Ich hab gar nicht. Muss ich im Auto oder so, muss ich das dann abspielen, wenn es da noch einen gibt? Es gibt in modernen Autos, gibt es ja auch keinen CD-Schlitz mehr. Also, ja.
Beste, wenn du im Auto gefahren bist, CD eingeworfen, und dann, oh, und es kommt ein Schlagloch, bumm. Und der Track hat gehangen.
Echt?
Oder Pflastersteinboden, auch geil.
Aber muss auch mal ein altes Ding gewesen sein.
Natürlich war das ein altes Ding. Hä?
Irgendwie CD,
aber toll. Tatsächlich bin ich so ein Verfechter. Ich kaufe mir gerne bewusst Musik auf physischen Medien. Weil damit weiß ich, ich unterstütze den Musiker ein bisschen, weil der von Streaming nicht so viel kriegt, ne?
Von der Platte kriegt er auch nicht so viel, wenn er schon eine Plattengesellschaft hat, dann ist das schon verkauft und im Preis mit drin, da kriegen die gar nichts mehr groß.
Aber wenn sie ein eigenes Label haben.
Aber netter Gedanke, ja, für mich geht's da eher darum, dass ich es in der Hand habe und da irgendwie auch was Schönes, so ein Bouclet und so, das ist ja was Schönes, was von Künstler.
Ein Bouclet?
Ja, ich kauf's nur wegen des Bouclets in der
heißt
CD.
Heißt nicht eher Booklet?
Heißt das so? Ich dachte, das heißt Bouclet.
Ich habe ja Booklet gesagt.
Booklet?
Ja, das Booklet. Der Umschlag für ein Buch. Ein Booklet.
Das CD-Heftchen. Lass uns es so nennen.
Das Beiheft.
Das Beiheft. Das klingt wirklich dann, wie 1945, das Beiheft. Schau dir mal das Beiheft an.
Aber tatsächlich bin ich, um deine Frage ein bisschen aufzugreifen, bin ich jemand, ich kaufe mir eine Vinyl und ich höre diese Vinyl. Ich habe einen Plattenspieler daheim. Richtig. Ich habe auch, einen CD-Player, weil der war integriert bei meinem Kassettenrekorder.
Ja, cool.
Weil ich habe einen Kassettenrekorder unbedingt kaufen wollen, besitzen wollen, weil ich einen Walkman besitze und das ist ein bisschen entstanden aus der Not, als ich noch mein altes Smartphone hatte, bevor ich ein neues geholt habe, das relativ schnell Akku verloren hat. Ja. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr, dass ich auf dem Weg zur Arbeit schon das halbe Akku verballert habe, nur weil ich Musik gehört habe. Deswegen habe ich dann gesagt, scheiß drauf, ich mache mir meine eigenen Mixtapes auf Kassette und höre mir die auf dem Walkman an. Und wenn der Walkman leer ist, dann mache ich einfach neue Batterien rein. Ja, so ist es damals entstanden. Und inzwischen ist es ja wieder ein bisschen im Kommen. Jeder Musiker oder fast jeder Musiker veröffentlicht inzwischen wieder seine neuen Alben, unter anderem auch auf Kassette.
Weil es stylisch ist.
Weiß nicht warum, aber ich benutze auf jeden Fall diese Medien aktiv. Also ich habe sie nicht nur, weil es ein Gag ist oder weil ich was in der Hand habe, sondern weil ich sie auch benutze. CDs höre ich tatsächlich nicht. Das mache ich nicht mehr. Da habe ich halt meine, da habe ich dann Musikstreaming. Nee, CD ist so all. Das ist doch so klobig.
Aber vielleicht sind die Leute auch so ein bisschen technologiemüde, weil erst hatten sie einen Walkman, dann hatten sie einen Discman, dann hatten sie einen iPod, dann haben sie ein iPhone und dann ist das doch zu teuer und am Ende streamen sie es einfach von Spotify auf jedem Gerät, das sie haben und haben überall Zugriff zu ihrer Musik und das ist natürlich voll geil. Also man macht es den Leuten halt irgendwie auch einfacher mit so Technologie, aber man hat halt dann auch nichts mehr, ne? Wenn der Download nicht mehr gibt, wenn Spotify nicht mehr gibt, dann ist das alles weg. Ne? Also
ja,
alle
die
Filme, die man mal gekauft hat oder so, sind dann weg irgendwie, wenn der
ja,
den sich einstellt. Ne?
Dieses Überangebot, sowohl im Video als auch in der Musik, finde ich ein bisschen, das sorgt ein bisschen dafür, dass man sich nicht mehr wirklich weiterbildet, im Sinne von, man hört sich neue Sachen an, wie man das im Radio zum Beispiel damals einfach, man hat ja keine Wahl.
Das mache ich aber auch noch so gerne. Ich höre ja viel gerne und immer Radio.
Weil die Versuchung ist dann durchaus doch da, seine Lieblingstracks einfach zu hören. Und dann bist du irgendwann in deinen späteren Jahren ein typischer alter Mensch, wie wir sie heute auch kennen, der nur seine Musik kennt und gar nichts Aktuelles hört oder nicht mehr am Zahn der Zeit geht, so, ne? Und die gucken dann ihre alten Filme und wie oft erwischst du dich, wenn du beim Streaming einen Film gucken willst und am Ende machst du einen Film an, den du aber schon kennst.
Ganz, fast nicht. Es ist auch wie mit Musik, muss ich gestehen. Ich hab das ja auch mal gelesen, dass man in jungen Jahren seinen Musiktyp quasi findet und dann immer gerne das Gleiche hört. Ich glaube, für Genre mag das stimmen, dass ich jetzt nicht mehr so viel Genre großartig wechsle, sondern halt mehr das mag, was ich schon kenne, so vom Genre her. Aber von der Musik her höre ich gar nicht so gerne alte Sachen, die ich schon kenne. Weil irgendwie langweilen die mich. Und das ist bei Filmen auch so. Dann weiß ich schon, worum es geht. Da ist bei mir eigentlich nicht der Reiz da.
Aber was gibt dir den Reiz, einen neuen Film anzumachen?
Ja, weil ich den eben noch nicht kenne und es dann spannend finde, zu sehen, ob der gut ist oder nicht. Oder ob sich das bestätigt, dass der wirklich so gut ist.
Ja,
oder warum der irgendwie in aller Munde ist oder irgendwie sowas. Oder was so geil an dem Schauspieler ist. Keine Ahnung, irgendwie solche Sachen. Solche Fragen, die ich dann halt einfach nicht beantworten kann, ohne den Film zu gucken.
Aber das kommt ja erst auf. Oder das setzt ja voraus, dass du einen Film bewusst gucken willst, weil du hast es dir vorgenommen, weil du weißt, du kennst ihn nicht, du willst ihn gucken, dessen deshalb. Aber wenn du jetzt spontan einen Streaming-Anbieter aufmachst und sagst, lass mal einen Film gucken und dann hast du dieses Überangebot, wie entscheidest du dich dann, dass du mal diesen Film guckst, den du noch nicht gesehen hast?
Also ich habe auch schon mal random irgendwas angemacht, muss ich auch gestehen.
Das kann ich zum Beispiel nicht.
Es wird einem ja auch immer irgendwie was vorgeschlagen und dann, also es ist schon echt selten, aber da habe ich dann mal gesagt, so, jetzt gucke ich nicht mehr, jetzt hier machen wir mal diesen komischen da an. Den, ne, der wurde mir schon 5-mal angezeigt, dann gucke ich ihn jetzt halt mal.
Florian guckt, die Körperfresser kommen.
Ja, weiß ich nicht.
Den habe ich immer noch auf der Liste.
Ich habe auch eine ganz lange Liste mit Filmen, die ich noch gucken möchte. Es ist auch echt schwierig geworden, die zu bekommen. Also vielleicht kommt das ja doch nochmal irgendwie wieder, dass die Leute dann gerne ihre Filme haben wollen, weil sie irgendwie merken, es gibt jetzt wieder 26 Streaming-Anbieter. Niemand hat diesen Film im Angebot. Was soll ich jetzt machen? Ne? Und dann guckst du halt und willst ihn. Aber das ist auch so veraltet, dass du dann den irgendwie kaufst in so einer Mediathek und sowas. Das habe ich jetzt in letzter Zeit wieder ganz häufig gemacht, weil es nirgendwo gibt. Und dann kaufe ich eine Serie und kaufe diese Filme, auch ganz bekannte Sachen. Und das finde ich irgendwie unnötig, muss ich sagen. Aber ist irgendwie wieder so.
Das ist mir die Woche sogar passiert. Ich hatte
kaufen schon
das längere, noch viel schlimmer.
Oh nein.
Und zwar wollte ich den Film Cabaret gucken. Mit Liza Minnelli von 1972. Musical Cabaret.
Ja. Ne?
Den gibt es offiziell nirgends zum Stream. Du kriegst diesen Film nirgends. Du kannst ihn nur auf Amazon auf Kassette kaufen.
Nicht mal auf DVD. YouTube oder irgendwie nix?
Nee, pass mal auf. Und dann habe ich ein bisschen länger gesucht, ein bisschen tiefer im Internet geguckt und habe gesehen, diesen Film gibt es tatsächlich nur noch präserviert, also konserviert, im Internetarchiv. Es gibt ja dieses sogenannte internetarchive.org und da werden Medien quasi gepostet oder quasi hochgeladen, um sie vor der
Löschung zu schützen.
Ja, vor der Eliminierung zu schützen. Quasi gefühlt so vom Aussterben bedrohte Medien. So ein Zoo für Medien ist das, ne?
Ja.
Und da war der. Aber ich hätte ihn nicht mal kaufen können, wenn ich hätte wollen. Was super komisch ist, weil dieser Film hat eigentlich vor ein paar Jahren sogar 50-Jähriges gefeiert. Also die hätten doch mindestens ein Remaster davon machen müssen.
Mittlerweile sind ja auch alle solche Shops fast tot. Also so, wo du irgendwelche Medien kaufen kannst, ne, Musik, Filme. Gibt es ja eigentlich schon gar nicht mehr solche Medienstores, so neue und alte Sachen, ne, wo du alte Sachen kaufen kannst, ja auch nicht. Und wo du was leihen kannst. Es gab mal, das hieß früher Videothek. Das gibt es ja auch schon nicht mehr richtig, ne? Außer Berlin. Na,
Streamingdienste halt, ne?
Ja, es gibt halt Streamingdienste. Aber ich habe letztens.
Aber nee, so DVDs und Blu-rays kriegst du halt immer noch bei so Saturn, Mediamarkt und
ja, so eine Ecke haben die immer noch, ja.
Buchläden sogar auch, ne? Es gibt ja auch Buchhandlungen mit einer DVD-Ecke, es gibt ja auch Büchereien, wo du tatsächlich Video-Medien ausleihen kannst. Ne?
Ja, eine Bücherei ist vielleicht schwierig, aber so ein paar Videotheken gibt es ja noch und ich habe jetzt letztens ein Interview mit jemandem gesehen, auch nur die Überschrift, mehr wollte ich dann gar nicht wissen, der gesagt hat, dass Pornos immer noch laufen heutzutage.
Ja, natürlich laufen die. Muss auf Play drücken.
Ja, aber ich meine in der Videothek, dass sich Leute dann tatsächlich irgendwie heutzutage Pornos noch ausleihen in der Videothek. Also die wollen nicht Liza Minnelli sehen im konservierten VHS-Ding oder so, sondern die wollen hier mal wieder das Flittchen von nebenan oder irgendwie so komische Pornotitel sich ausleihen. Und
Liza Minnelli sah aber auch nicht so übel aus in den 70ern. Geh jetzt nicht von der Bettkante schubst du.
Ja, das glaube ich, aber darum geht's ja gar nicht. Nee, aber fand ich witzig, dass Pornos werden immer, also dass Leute noch so das klassische Klischee, so die Videothek, wo es so eine komische Ecke gab mit so einem Vorhang oder so und dahinter waren halt die Pornos.
Mit so einem Perlenvorhang, wo man die Hände erst vorher durchstrecken muss, um den zur Seite zu schieben.
Ja, und der immer direkt am Eingang war, wo sie dann immer geguckt haben, dass da nicht die 10-Jährigen reingehen, aber mal
Nee, das ist für Erwachsene. Aber Videotheken durfte man ja eigentlich erst ab 18 betreten.
Echt? Nee.
Ja, doch. Ich durfte immer nur mit, wenn mein Dad quasi reingegangen ist und mich mitgenommen hat als Kind. Aber ich hätte da selber nicht rein dürfen.
Okay. Also ich bin auch da immer 2-3 Mal oder so mal reingegangen und da hat man halt dann auch mehrere Sachen direkt mitgenommen und die sich dann ausgeliehen. Und musst du das wieder zurückbringen, ne?
Ja, so ein kleines Schmuddelfilmchen, ne?
Ja, da war Netflix schlau, als sie gesagt haben, das können wir auch online machen, oder? Da müssen sie nicht in irgendeinen Store fahren oder so. Das war eigentlich eine viel zu schlaue Idee, dass sich das vorher noch nicht so gut etabliert hat. Ist eigentlich ein bisschen blöd, weil dadurch ist Netflix auch wieder schwach geworden, ne? Weil dann die Filmstudios gesagt haben, wir können auch Netflix. Und haben dann ihre Sachen einfach in eine eigene Mediathek gemacht.
Aber jetzt, wo wir darüber reden,
ja.
Ich glaube, diese ganzen Streaming-Anbieter auch Netflix und Amazon und Company, die haben keine Pornos.
Nee, oder? Das darüber müssen wir auch mal reden. Komm, wir machen jetzt nächste Folge. Da habe ich nämlich letztens was drüber gelesen gehabt auch. Sprechen wir mal über die Furcht vor Nacktheit.
Oh.
Also nicht über Pornos direkt, sondern so.
Da habe ich, ja, da ja. Hab ich auch ein paar Sachen zu sagen zu.
Das ist auch irgendwie total aktuell gerade. Die Leute in Deutschland zum Beispiel haben nämlich so wenig Sex wie nie, sagt die Statistik. Ja, liegt vielleicht daran, dass die Videotheken mit Pornos, dass die es nicht mehr so schaffen. Nein. Das glaube ich jetzt nicht. Nee, aber es gibt so irgendwie so eine Furcht vor Sex, vor Nacktheit und sowas. Gerade auch, wenn man zum Beispiel Social Media anguckt und sowas. Nur mal so ein Teaser. Darüber reden wir nächste Woche. Wir sind die B-Engel.
Mit mir, Yasin.
Und ich bin Florian. Ich glaube, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Oh mein Gott, hoffentlich konntet ihr uns auseinanderhalten.
Ja, wir sind die B-Engel. Uns gibt's jeden Sonntag neu. Über Podcast.
Ciao.
Bye, bitch.